genug und für uns war es ganz toll, was wir voneinander erfahren haben. Und wir kannten einander jetzt noch gar nicht oder überhaupt noch nicht gut. Und das war jetzt richtig schön. Ja, noch eine kurze Session, bevor es in die Fragerunde geht. Mich würde interessieren, wenn ihr einfach, also jetzt nicht, bloß keine Gruppenberichte, absolut nicht, sondern wenn ihr aber mal kurz einfach in die Menge rufen könntet, wie so ein Zuruf, was war besonders begeisternd? Also was hat euch besonders gefreut? Bitte so ein Stichwort und dann bin ich ganz gespannt, was da so kommt und ich denke, das ist für uns alle interessant. Nächste. Einfach rufen, nicht melden, sondern rufen. Bitte jetzt, nicht diese hier. Also den Raum hell, aber ich bin hier total geblendet. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Dieser Strahler ist so. Okay, einfach auf Zuruf. Man darf auch das sagen, was einen selber so begeistert hat. Nicht vom anderen, sondern von einem selber. Also von der eigenen Gruppe. Nicht von einem selber, sondern von der eigenen Gruppe. Für was seid ihr besonders dankbar? Was habt ihr Gutes erlebt? Fordert euch besonders heraus? Gemeindearbeit wäre so leicht, wenn es keine Menschen gäbe. Wenn es nur der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und ich wären. Wir würden uns gut verstehen. Unverbindlichkeit, Genügsamkeit, okay, mit was? Altes loszulassen, Neues zu ergreifen, okay, war's das? Es darf noch was gesagt werden. Ja, Marco? Wo gibt's Herausforderungen? Ey Mann, wir haben so intensiv geredet, da war doch noch mehr. Ja. Habt ihr es verstanden? Also letztlich, dass Menschen immer kommen und für sich und es nicht weitergeben, weil sie ihre eigene Identität noch nicht gefunden haben und dann immer wieder den Zuspruch brauchen und es nicht umsetzen und es nicht weitergeben können. Und dann die Erwartung an uns, dass wir sie füttern. Ne? Und dieses unselbstständige Glauben. Ein Eimer mit Loch. Okay, noch was Schönes. Nicht mit so einem, also mit was Schönem. Die Runde abschließen würde ich gerne. Gibt es noch was Schönes? Okay. Erlebt ihr die in Heilbronn? Ja, das ist doch wunderbar. Okay, gut. Das ist das Wichtigste. Reinhard, jetzt darfst du weitermachen. Jetzt geht es um die ganzen Fragen.
Also wir hatten uns überlegt, wir hatten ja gesagt, ihr könnt Fragen stellen. Ihr habt gehört so ein bisschen, was Martin uns erzählt hat, wie die Entwicklung in der nächsten Zeit weitergehen soll. Und ich glaube auch aus dem, was wir jetzt miteinander gesprochen haben, sind vielleicht auch die eine oder andere Frage entstanden. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt, aber vielleicht habt ihr Fragen. Ich wäre mehr als glücklich, eure Fragen zu hören und Martin und Georg hier dürfen antworten. Das finde ich mal gut. Ich darf die Fragen abholen und die müssen antworten. Das ist genau die Art, wie es leiden kann. Okay, hat jemand eine Frage, wo er sagt, das würde mich interessieren? Ja, du bist die Rettung.
Ich habe Georg ja vorhin schon darauf angesprochen, dass wir uns fragen, wie das jetzt zum Beispiel mit den Vineyards in der Schweiz aussieht. Es hallt hier ganz komisch. Ich habe hier auch einen Sprachfehler. Nee. Noch näher? So? Okay. Voll. Unhygienisch. Genau, also dass unsere Frage auch wäre, wie hat sich das entwickelt mit den Vineyards in der Schweiz? Und genau, weil da kamen ja Mails, aber es war alles so ein bisschen, und man munkelt.
Im Dunkeln ist gut munkeln.
War die Frage an mich? Ich dachte an meine Frau.
Ihr könnt entscheiden.
Ja. Hey, zusammen macht sich das viel besser. Ist tatsächlich so, wir haben eine große Herausforderung gehabt. Und die Wurzel der Herausforderung ist sicherlich, dass ich versuche, und das auch Teil meiner Stärke ist, mit Menschen zu arbeiten, die vielleicht nicht 0815 sind und die zum Teil in ihrer Persönlichkeit ganz anders sind und ich gehe mit zur Stärkung dieser Menschen. Jetzt wurde sehr klar in der Zusammenarbeit mit Boris, dass wir eine ganz andere Vorstellung haben von der Zukunft der Vineyard-Bewegung, von den nächsten Schritten, wie zum Beispiel, als ich sagte, das Leitungsteam möchte auf Teams setzen. Boris hat sich sehr klar gesehen in Leiterschaft, mit dem Wunsch, die Leitung der Bewegung zu übernehmen. Das liegt aber nicht nur an ihm, sondern auch am Fehler, dass ich seinen Namen mal mit zwei anderen Namen genannt habe. Ich habe dann um Verzeihung gebeten, das zurückgenommen, aber es ist so, wie wenn du was aus der Mayonnaise-Tube rausdrückst, dann bringst du das nicht mehr zurück. Aber das war ein Fehler, dass ich diese Namen geäußert habe. Für mich war es mehr eine Ermutigung als Ermutigung gedacht, aber es wurde nicht so wahrgenommen. Und es hat dann zu einem, ja, das kam nicht gut. Auf jeden Fall kam dann die Frage und wir haben alles versucht. Wir haben, Christoph Schalk hat als Mediator gewirkt, wir haben andere gehabt, die uns geholfen haben und das ist nicht gegangen. Und es kam zum Punkt, wo Boris fragte, seht ihr mich noch als Leitungsteam in der Verantwortung? Wir haben das wahrgenommen, wir haben darüber gebetet, wir haben viel diskutiert und sind zum Schluss gekommen, wir sehen es nicht, das geht nicht. Da waren auch sicherlich persönliche Aspekte dabei von Persönlichkeit, mehr als Unterschiede, einfach Persönlichkeit, persönliche Dinge. Und das hat dann zu einer Reaktion geführt, die war an für sich zu erwarten, dass ungefähr im Kern sind es 2-3 Wen jetzt, die sich schwer tun. Aber dann haben die Beziehungen rundherum und die haben, konnten das nicht verstehen. Wir haben das relativ gut zu tun versucht. Wir haben Boris klar gesagt, wir sehen das nicht mehr. Dann haben Reinhard Wedeleit, Reinhard Rehberg und Georgia die Wen jetzt besucht, die es betrifft. Dann haben wir eine Aussprache gehabt im letzten Jahr im Juni und jetzt sind wir so verblieben und das hat die Probleme nicht gelöst, aber es hat mal etwas Ruhe gebracht. Und jetzt haben wir ein Treffen geplant, wo ich interessanterweise im Gespräch mit einem Vineyard-Leiter, der für mich auch manchmal sehr schwierig gewesen ist, wirklich nicht leicht, sagt er zu mir am Telefon, ja, wir sind ja nicht Lehrer, sondern Väter. Und das ist in meinem Denken stecken geblieben und ich habe gedacht, das stimmt. Ein Lehrer, der korrigiert eine Prüfung und sagt dem Schüler, ob es recht war oder nicht. Ein Vater hat eine ganz andere Rolle. Ein Vater versucht, die Familie zusammenzuhalten. Der geht auch mal eine extra Strecke. Und das hat bewirkt, dass wir im Leitungsteam diskutiert haben, dass wir ein Treffen anbieten, diesen sehr wahrscheinlich am Schluss werden es 3 oder 4 Vignettes sein, wo sie die Dinge, die sie beschäftigt, mal noch deutlicher auch mir, respektive dem Leitungsteam gegenüber, zum Ausdruck bringen können. Und ich sehe meine Rolle dort vor allem darin, um Vergebung zu bitten. Weil ich denke, ein Vater geht anders um als ein Lehrer. Und das ist mir rein. Ich bin nicht für diese Menschen der Lehrer, sondern als Bewegungsleiter eher eine Vaterperson, auch wenn sie mich nicht als Vater sehen. Und dann soll ein drittes Treffen stattfinden für die Zukunft. Und dieses dritte Treffen für die Zukunft wollen wir offen gestalten. Auf der einen Seite die Möglichkeit, dass es 2 Communities gibt in der Schweiz, also dass sich eine Person herauskristallisiert als Community-Leiter oder dass es eine Community wird um die Person von Marius herum. Aber die Sache ist nicht geklärt, die ist in Bewegung und für uns wäre dieses zweite Treffen Mitte des kommenden Jahres wichtig. Ralf Miro hat sehr gut geäußert und gesagt, hör mal, lass uns nicht zu schnell agieren. Also ich hätte jetzt das Problem. Ja, ich hätte das jetzt gelöst. Aber es ist viel Weisheit dabei. Ralf Miro ist verantwortlich für die Beziehung zu diesen Vignettes, ist in regelmäßigem Kontakt Und Ralf macht das sensationell gut. Und er hat auch diese seelsorgerliche Attitüde und Persönlichkeit, die nicht bedrohlich ist. Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, ich hätte immer mehr Öl ins Feuer geleert, ohne dass ich das eigentlich tun möchte.
Und in dem Sinne haben wir auch gemerkt, wie gut es eben ist, wenn man ein Leitungsteam hat, das so unterschiedlich ist und so viele verschiedene Aspekte von Persönlichkeiten dann zusammenwirken. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Wir haben uns auch sehr getragen gefühlt von dem Team und nicht alleine. Und das ist unglaublich wertvoll. Es kann aber auch sein, dass die eine oder andere Gemeinde geht. Also damit, wir wollen das nicht, wir wünschen das nicht, aber diese Freiheit, wir besitzen niemanden. Und von daher, der Prozess ist noch im Gange und wir sind dankbar für alle Gebete, auch für die Leiter dort, Martin und ich. Wenn wir zusammen beten, wir beten immer für die Leiter der ganzen Bewegung und für die Familien, weil uns das einfach ein Anliegen ist.
Vielleicht noch, willst du?
Nein, ich frage noch.
Bitte schön, ja.
Weiter.
Ja, ich möchte nur ein etwas anhängen. Jede Persönlichkeit hat Stärken und Schwächen. Und ich habe eine große Stärke, dass ich Menschen umarme. Und ich merke, das ist eine Gabe, die Gott mir gegeben hat. Das ist nicht gemacht von mir. Ich mache das nicht. Es geschieht einfach, wenn ich an unsere Beziehung denke. Die geschieht einfach. Oder verstehst du, dass ich habe da keine Hemmschwellen. Die Kehrseite meiner Begabung ist, dass ich manchmal nicht klar genug bin im Äußern des Rahmens. Das heißt nicht, dass ich nicht die Wahrheit sage und Menschen nicht konfrontiere. Aber ich merke, dass für mich Wortwahl, wie man etwas sagt, und das, so wurde ich sozialisiert, bin ich aufgewachsen, ungemein wichtig ist. Und deshalb bin ich in meiner Wortwahl in der Konfrontation extrem differenziert. Aber Menschen, die anders geartet sind, hören das nicht immer. Und Georgia sagt manchmal zu mir, das war jetzt eine Konfrontation. Ja? Also ich hätte das jetzt nie so verstanden. Und das ist etwas die Schattenseite meiner Sonnenseite. Das heißt, wenn ich Menschen um mich herum habe, die Klarheit bringen durch ihre Person, Organisationsgabe, und das zum Beispiel ein Reinhard Wedeleit, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, 2,02 Meter oder 2,03 Meter Hamburg. Ja? Das ist ja Potenzierung, so groß und Hamburg. Auf jeden Fall für Süddeutsche und Schwaben. Aber das hilft mir. Das hilft mir unglaublich, dass da eine Klarheit kommt, die nicht in gleicher Weise aus mir heraussprudelt. Das hat noch einen Grund einer Stärke und Schwäche von mir. Ich bin freiheitsliebend. Ich gebe gerne Freiheit. Für mich ist Freiheit eine Frage von Würde. Und Freiheit heißt, ich vertraue dir, Gottes Stimme zu hören. Und wenn du sagst, du hättest Gottes Stimme gehört, weiß ich ja, dass das sehr subjektiv ist, aber ich glaube dir. Das fällt mir gar nicht schwer, weil ich dir ja Freiheit geben will. Ich finde Unfreiheit erdrückend. Und das ist meine Stärke, aber die hat natürlich eine Schattenseite. Und die Schattenseite ist tendenzielle Unklarheit. Und für mich in meinem Empfinden weiß ich ganz genau. Ja, ich bin treu, ich halte an Beziehungen fest, ich gebe niemanden auf, ich gehe die 10. Meile, die 100. Meile und so weiter. Aber für Menschen, die anders geartet sind, die sagen, gib mir mal Punkt 1 bis 5, genau, was muss ich jetzt? Und eine typische Antwort von mir wäre, ja gut, dann bete mal drüber. Ja, ich meine, was fragst du mich? Frag den Herrn. Jetzt, das hängt ein Stück weit, und dann gebe ich gleich auf. Das hängt ein Stück weit am Training, das ich von John Wimber erhalten habe. John Wimber hat mir gesagt, hey, wann immer du ein Problem hast, rufe mich an. Ja, und dann der liebe Martin hat das erste Problem und ruft an. Hallo John, hallo Martin, wie geht's? Gut. Ja, nein, ich habe ein Problem. Okay, was ist das Problem? Ich habe ihm das Problem erklärt und er sagt, hast du gebetet? Und ich sage, ja John, yes. Was hat Jesus gesagt? Also Jesus hat das und das gesagt. Seine Antwort, was rufst du mich denn an? Zweite Szene. Ich rufe an, habe ein Problem. Hi John, hi Martin. John, I've got a problem. Ich habe ein Problem. Ja, was ist das Problem? Das ist das Problem. Hast du schon gebetet und gehört, was Jesus sagt? Ja, also gebetet schon, aber ich habe noch nicht gehört, was Jesus sagt. Why do you call me? Pray some more. Bete weiter, bis du was hörst. Und das war in einem kritischen Leiteralter in meinem Leben. Und ich habe so viel profitiert aus dieser Haltung, weil ich habe Empathie gekriegt von John. Der hat mich sehr gemocht. Der hat einige Dinge. Es war schön, diese Beziehung zu haben. Aber der hat mir nicht ein Problem gelöst, sondern er hat immer wieder gesagt, hey, bete, was sagt Jesus, tu das. Was, du hast noch nichts gehört, was rufst du mich an, dann hör doch, geht's noch. Das hat mich zu einem reifen Christen gemacht. Aber das ist eine Kehrseite, die ich mit mir trage, zur Stärke. Und deshalb bin ich froh für das Radical Balance im Team. Ich bin dankbar, dass wir miteinander unterschiedlich sind. Und gleichzeitig, dass meine Schwächen besser abgedeckt sind. Und ich bin nach wie vor anfällig für Menschen, die nicht 0815 sind. Ich habe einfach dieses Herz. Und ich habe in einem Coaching mit meinem Coach, den ihr alle kennt, habe ich gesagt, jetzt sag mir du mal, was du meinst. Es ging darum, was muss ich ändern? Was habe ich falsch gemacht? Und dann sagt er zu mir, Martin, deine Schwächen sind eine Reflexion deiner Stärken. Wenn du deine Stärken nicht mehr lebst, verlierst du, wer du bist. Du hast keine Chance, du musst so bleiben. Und das Risiko eingehen, dass Menschen enttäuscht sind, dass Menschen nicht klar hören, dass Menschen auch weggehen. Und das war für mich ungemein hilfreich. Ich bin versöhnt mit Boris und all diesen Leuten. Ich kann das sagen. Ich habe auch Hilfe eines Psychologen gehabt, weil ich sicherstellen möchte, dass meine Einstellung stimmt. Und also von daher ist alles grün.
War das okay so? Weitere Frage? Noch eine gleich, dass ich weiß?
Ihr habt vorhin viel über Übergabe und über die nächste Zeit, die kommt, geredet. Meine Frage wäre, wo seht ihr das Erbe, das Vineyard ausmacht, was ihr wollt, das weitergetragen wird?
Ja, wir hatten eher Streit jetzt. Sag nochmal. Sag, nein, es war etwas undeutlich für mich. Also, welches das Erbe ist? Okay, 2 Minuten, gell? Also wenn wir von Erbe von Vineyard sprechen, ist es ja vielgestaltig. Ich glaube, du selbst, Joel, hast gesagt, ich komme in die Vineyard Miami rein, kenne keinen, aber weiß, ich bin zu Hause. Und das Erbe ist auf der einen Seite das Erbe der Bewegung und dann gibt es auch ein Erbe, das ich mit meiner Person verbinde. Also zum Beispiel die globale Vineyard-Bewegung hat sich einige Zeit schwer getan mit dem Wirken des Heiligen Geistes, wie es durch einige Personen sichtbar wurde. Und da war ich einer der wenigen, Georgia, korrigiere mich, einer der wenigen nationalen Leiter, die dieses Risiko eingegangen sind. Und das hat natürlich auch Spannungen global verursacht. Aber ich denke, das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Freiheit gehört zu unserem Erbe. Und ich möchte das aber nicht interpretieren für die kommenden Generationen. Ralph Miro hat letztens gesagt, Jesus ist immer gleich alt. Und ich habe mir das nachher so durch Kopf und Herz gehen lassen und gedacht, hey, als ich ein junger Leiter war, dann fand ich, dass Jesus so 5 Jahre älter ist als ich. Der war für mich nie alt. Aber heute müsste er ja alt sein, wenn ich alt bin. Aber für die nächste Generation ist er wieder 5 Jahre älter. Also Jesus bleibt jung. Und deshalb denke ich, ich möchte nicht Formen und Vorstellungen der nächsten Generation aufoktroyieren oder aufdrücken, sondern sagen, hey, such den Kern, gib den Geist Freiheit, geht Risiken ein. Denkt nicht, ihr hättet die Antworten, behaltet Fragen, bis ihr steinalt seid. Macht Raum für ihn. Er ist der Herr, nicht ihr. Das sind Dinge, die mich beschäftigen. Oder Erbe, rein vom Wort her, unsere Reich-Gottes-Orientierung, also das Bewusstsein, dass Wunder und Zeichen nicht primär ein Resultat einer Geistestaufe sind oder von Geistesgaben, sondern es kommt nochmal. Ja, genau, kannst drauf gehen. Aber jetzt nicht, jetzt leid nicht. Aber dass sie Resultat sind der Gegenwart des Reiches Gottes, Wunder und Zeichen. Das ist für mich Erbe. Weil es plötzlich den Druck wegnimmt, ich muss jetzt geistlich sein und mehr getauft im Geist und mehr Gaben des Geistes. Alles nicht nötig, du musst einfach offen sein für Jesus in deinem Leben. Also dieses Erbe möchte ich sehen. Ich möchte das Erbe Gerechtigkeit sehen, dass wir uns um die Armen kümmern, dass wir Kirche mit den Armen sind, dass wir meine, was ich mir am meisten vorwerfe, ist, dass es mir nicht gelungen ist, dass die Vineyard-Bewegung heute schwarz, weiß, rot, gelb, grün ist. Also nicht politisch. Da habe ich, also wenn wir nicht zu braun sind, habe ich kein Problem. Aber dass es uns nicht gelungen ist, Leiter aus Afrika, aus Südamerika und so Südamerika, wobei Ecuador gehört ja nicht dazu, Quito. Das ist für mich so ein Herzensanliegen. Aber das sind Bestandteile dieses Erbes. Und ein Erbe, das von meiner Person, ich sage das sogar losgelöst von meiner Frau, ein Erbe, das ich mitbringe, das Gott mir geschenkt hat, ist die Einheit der Christenheit. Im Besonderen die Beziehung zu messianischen Juden und zur römisch-katholischen Kirche. Da bin ich in der Zwischenzeit einfach dort angekommen, wo es nicht mehr höher geht, und habe Herzensbeziehung gefunden. Und ich träume davon, dass die Vineyard eine Bewegung ist, die Brücken baut und nicht Brücken einreißt. Und zwar Brücken zur römischen Kirche, Brücken zur messianischen Judentum, Brücken zur evangelischen Kirche, zu Freikirchen. Ich möchte, dass man in 50 Jahren schreibt über die Vineyard-Bewegung, sie sei eine Brückenbauerbewegung. Ich glaube, dass wir sogar eine Brücke zu Liberalen sind. Und ich sage euch wo. Ich glaube, unser Reich Gottesverständnis, das einen klaren Gedanken hat in Bezug auf Gerechtigkeit, da sind wir den Mennoniten sehr verwandt. Ich glaube, dass dort eine Brücke zu liberaler Theologie ist. Eine Brücke, die sie überqueren können. Eine Brücke, die zu Gesprächen führen kann. Und ich sehe keinen Grund, weshalb ein liberaler Theologe nicht Christ werden kann. In unserem Sinne. Ja, ich sehe keinen Grund. Ich sehe eher Gründe bei uns, dass wir uns abgrenzen. Und so ein Teil dieses Erbes ist mein Glaube, dass Jesus uns berufen hat zum Bauen von Brücken, damit die Zusammengehörigkeit der Christenheit sich erhöht. Das sind so einige. Vielleicht kommt noch was, was ich vergessen habe.
Der Max, genau. Ich habe, du hast vorher deine Freiheit angesprochen, die du freiheitsliebend bist. Das schätze ich auch sehr an dir. Ich bin auch sehr freiheitsliebend. Du bist auch sehr beziehungsorientiert. Du bist nicht ein Systematiker. Das hat Schwächen und Stärken. Das ist bei mir auch so. Und dennoch denke ich, die Vineyard-Bewegung hat extrem profitiert von deiner Persönlichkeit und von George als Ausgleich oder Partnerin in dem. Bei der Wahl des Teamleiters, ist das ein Kriterium, dass diese Werte erhalten bleiben? Weil das ist meine größte Angst, dass die Vineyard systematisch werden könnte.
Ich verstehe ganz genau, wovon du sprichst. Ich hab nach dem letzten Leitungsteamtreffen vergangenes Wochenende habe ich so eine Liste begonnen. Und dann lese ich die Liste durch und ich denke, jetzt habe ich mich beschrieben. Aber so kann es ja auch nicht ganz sein. Versuch diesem Gedanken zu folgen. Nach einer Pionierphase kommt gemäß gewisser Soziologen, die teilen alles in vier Phasen auf, es waren Amerikaner, und die sagen Pionierphase, Settler, Homesteader, City Dweller. Also vier Phasen. Und ich glaube, dass die Nachfolge von George und von mir auf jeden Fall systematischer sein müssen. Ich glaube, wir kommen da nicht rundherum herum, dass wir einen klaren Rahmen brauchen. Die Frage jetzt ist aber eine andere. Mehr Systematiker zu sein, heißt nicht weniger Heiliger Geist. Und ich kann dir sagen, im Leitungsteam, wenn es eine Stimme gibt, die das korrigieren würde, wenn das so wäre, sitzt hier. Und das ist etwas von dieser Schönheit der Radical Balance im Leitungsteam. Wir haben sehr systematische Menschen, die sind nicht weniger geistlich, aber sie sind anders. Und dann ist ein Reinhard. Und Reinhard hat ein sehr klares Bild mit seinen Stärken und Schwächen. Er hat ja ähnliche Schwächen wie ich. Aber sehr klare Vorstellung, wir müssen darauf achten, dass der Heilige Geist den prominenten Platz hat. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich. Also ich erwarte nicht, dass Menschen in die Leitung kommen, die das nicht sehen. Vor allem auch, weil wir gebetet haben, dass Jesus uns hilft, dass es nicht geschieht. Und ein Stück weit die Veränderungen, die wir haben in der mittleren Führungsebene, die zeigen bereits das. Und ohne, dass wir jetzt direkt Einfluss genommen hätten. Aber ich denke, dass ich bin getrost. Ich meine, ich kann dich nicht trösten, aber ich kann mich trösten. Ja. Also ich habe keine Angst. Ich glaube, die Herausforderung, die ich sehe, ist mehr die, ich bin jetzt einfach sehr ehrlich, ja, und denke laut. Also ich bin nicht festgelegt. Aber ich denke, wir müssen relativ schnell die Jungen in die Startlöcher bringen und nicht eine zu lange Zwischenphase haben mit Generation X. Weil ich merke, dass diese Generation, eben diese Jungs und so, die fühlen das Leben anders. Aber das Leben ist schon anders. Und ich habe den Eindruck, wir sollten relativ schnell relativ junge leitende Männer und Frauen in die Startlöcher bringen und dürfen uns da nicht zu sehr fürchten. Es ist unfair, wenn ich als 60-Jähriger von einem Jungen erwarte, dass er meine Reife hat. Ich meine, das geht ja gar nicht. Und die.
Hast du nicht gehört?
Oh, mein Gewissen ist hier. Ja, Himmel nochmal.
Also wir haben im Leiterteam, vielleicht sage ich das noch kurz dazu, wir haben im Leiterteam darüber gesprochen, wenn du in die Apostelgeschichte guckst, was das Kriterium war, wenn die Leute ausgesendet haben, dann hieß es immer voll Heiligen Geistes. Also wir haben das im Fokus. Ja, klar. Ich meine, wo der Geist Gottes ist, ist die Freiheit. Und wenn die nicht da ist, ist der Geist Gottes nicht da. Davon gehe ich schwer aus.
Es ist unmöglich, jemand einzusetzen, der nicht berufen ist. Das wäre grob fahrlässig in meinen Augen. Und ich hoffe einfach, dass ihr mit uns betet, dass wir das herausfinden können. Weil es geht um Berufung und es geht nicht um einen Job. Wenn es ein Job wäre, dann wäre das viel einfacher.
Martin, du hast zu Beginn gesagt, dass durch die Einführung von Community-Netzstruktur diese enge Beziehung zwischen Vineyard Dach, Leitung und Gemeinden so ein bisschen sich gelöst, gelockert hat. Jetzt kommt noch für mich dazu, dass wir ja eine, das kam auch schon zu Wort, dass wir als eine Kultur, eine hohen freiheitsliebende Bewegung sind. Und mein Empfinden ist das auch, dass es tatsächlich nicht herausfordernd ist, wie schaffen wir es, nicht nur wir hier mit der Leitung unterwegs zu sein, sondern eine ganze Gemeinde mitzunehmen. Habt ihr schon Antworten darauf, wie das anders wieder stärker zusammenkommen kann? Das wird auch ein Stück weit eine Antwort auf diese Frage. Ich ganz konkret sage ich, viele meiner Leute, die auf Freiheitsliebend sind, die gucken halt da, wo zwitschert der Heilige Geist, wird jetzt ein bisschen mehr als in der Vineyard und dann gehe ich dahin, weil das ist ja meine Freiheit, die ich habe.
Also die Freiheit haben die. Also da machen wir no compromise. Aber ich meine, wir haben jetzt im Januar die Mehrkonferenz und wir haben in der Schweiz die Expo und an beiden Orten wird es im Rahmen von 10.000 Menschen sein. Jetzt, unser Treffen ist Family. Und ich denke, wir müssen in kleinen Schritten unsere Glieder der Gemeinde gewinnen für die Familie. Und das geht beim einen schneller, beim anderen weniger schnell. Aber ich würde jetzt keine schlechte Stimmung machen, wenn der eine zur Mehrkonferenz fährt. Ist mehr die Frage, wie kommunizieren wir Familie? Und dort liegt der springende Punkt. Wir machen ja nicht eine Erbauungskonferenz nur, sondern wir möchten, dass die Familie zusammenkommt, voneinander lernt. Dinge sieht, die andere machen und ins Gespräch kommt. Und ich bin mir bewusst, das ist nicht immer einfach. Ich habe nur eines gemerkt. Wenn ich als Motivation die Größe einer Konferenz habe, dann erleide ich Schiffbruch. Ich meine, in Bern am Pfingsten waren auch 5.000 oder sogar noch mehr. Das ist einfach, mit dem richtigen Thema kannst du viel erreichen. Aber wir sprechen von Arbeit. Herzensarbeit. Und ich würde sagen, wir müssen einfach rein kommunizieren über die Gemeindeleiter, über die Netzwerkleiter, Menschen persönlich ansprechen. Also ich kann sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt einen, dem bezahlen wir die Konferenz persönlich, weil ich merke, das ist für ihn sehr wichtig, dass er kommen kann, aber der kann sich das nicht leisten. Die Afrikaner aus dem Kongo, die haben sich angemeldet mit 20 Personen. Jetzt bin ich am Rotieren, weil die können keine Übernachtung bezahlen. Also die kriegen das finanziell schon gar nicht hin. Jetzt muss ich rotieren, damit wir private Übernachtungen haben. Und dann weiß ich schon heute, die haben sich angekündigt, sie würden Cash bezahlen an der Konferenz. Weshalb sagen sie das? Weil sie heute das Geld nicht haben, relativ einfach. Jetzt kommen die an die Konferenz und jetzt haben die die Kohle nicht. Was machen wir jetzt? Versteht ihr? Da ist eine ganz andere Dynamik von Miteinander. Und ich denke, dem müssen wir Rechenschaft geben. Sprecht wirklich über die Familie. Uns fehlt heute etwas, das Equip-Magazin, das wir hatten. Aber das Problem war damals, wir bezahlten rund 30.000 Euro pro Jahr drauf, ohne dass die, die es gemacht haben, entsprechend bezahlt waren. Aber eigentlich fehlt uns sowas. Und wir haben im Moment eine Taskforce, bestehend aus Daniel Pfefferle, aus, wie heißt er? Linz. Robin Staple. Und Reinhard Wedeleit und ich glaube noch jemand ist dabei. Und das ist eine Taskforce für Kommunikation. Und die überlegen sich im Moment, wie können wir nach innen kommunizieren, wie können wir die Kommunikation unter den Vignettes erhöhen, wie können wir nach außen kommunizieren. Ein Ziel ist zum Beispiel, dass wir möchten, dass für neue Vignettes kostenlos das Format der Webseite abgegeben wird. Neben kostenloser Abgabe des Schriftzugs. Habt ihr das schon kostenlos erhalten? Ihr habt es erhalten? So cool. Wer hat nee gesagt? Ihr nicht? Zu spät, zu spät. zu früh. Und wir sind da unterwegs. Aber wir sind für jedes Feedback dankbar. Was ich im Moment versuche, ist in den AGs, in den Arbeitsgruppen, vermehrt junge Leitende reinzukriegen, damit wir einen Weg bahnen, damit sie in der Struktur sichtbar werden. Das ist mir zum Beispiel im Moment sehr wichtig als Maßnahme, dass wir in der Kommunikation aus dem Vertreter der Leitung, die meisten oder alle sind unter 30. Und das ist schon eine strategische Entscheidung zu sagen, okay, es kann sich anders aufdrängen, aber wir möchten die Jungen in Zusammenarbeiten der Gremien nehmen, damit wir nachher in den Gemeinden den Ausfluss haben, dass mehr Miteinander entsteht. Aber ladet zur Konferenz, macht alles, was ihr könnt. Ich bin so überzeugt, dass wir auf einem guten Pfad sind. Ich bin mir bewusst, dass die Kosten relativ hoch sind, aber wir sind tiefer als 2014 und wir müssten eine Vignette haben mit Konferenzzentrum. Das wäre praktisch. 1000 Plätze. Alles schon angelegt. Mit Zimmern zum Übernachten. Und einer guten Küche. Sterneküche.
Oder wir brauchen einen Sponsor, der die Familie auf dem Herzen hat. Und dafür bete ich, weil ich glaube, dass Gott die Himmels Türen öffnen kann, damit er einfach die Vignette im deutschsprachigen Raum auch segnen kann.
Hey, das ist so cool. Globale Vignette-Bewegung. Wir haben jedes Jahr ein Treffen mit rund 70 Personen aus der ganzen Welt. Wir haben das neu immer in Portugal bei Faro, weil das der günstigste Ort weltweit ist, um hinzukommen. Und das sind Geschäftsmänner aus USA, die haben in der ersten Tranche 1 Million gespendet. Die wollen weitere Millionen spenden. Wozu? Die Reise und die Konferenz und alles ist bezahlt.
Ja, und ich bete dafür, dass wir das in Deutschland.
Wobei, das wäre nicht gesund.
Doch.
Nein, weil die Gemeinden keine Verantwortung übernehmen.
Ach, vergiss es.
Österreich 2.
Aber genau dazu habe ich mir noch eine Frage. Weil wir haben neulich mit, also meine Frau und ich haben mit Leuten aus einer anderen Vignette zusammengesessen, die eben nicht so betucht sind und sagen, wir würden super gerne hinfahren. Das handelt sich gleich um 5. Und dann haben wir gemerkt, wir hätten das Geld, jemanden zu unterstützen, haben wir nicht gleich fünf. Und da haben wir, und vielleicht sind wir da unwissend, ne? Aber wo wir dann dachten, wie gut wäre es, wenn man wüsste, da ist ein Pool, da zahle ich ein, um jemand anderem das mit zu genehmigen. Also man weiß einfach, da können sich auch Leute melden und sagen, hier könnt ihr mir helfen. Ich weiß nicht, ob es das gibt oder nicht.
Ja, aber das ist
eine gute Idee. Also ich finde sowas wichtig, dass man weiß, da kann ich mich melden, weil das muss man ganz ehrlich sagen, Saarburg liegt an Luxemburg und die ganzen Luxemburger Arbeiter haben eben ein bisschen mehr. Ja? Das ist ein Segen, den wir haben, aber den wollen wir gerne weitergeben. Aber wir können nicht gleich 20 Leute unterstützen. Und so haben wir verschiedene Landstriche in Deutschland, da verdient man eben ein bisschen mehr. Und dann gibt es wieder die ärmeren Landstriche, so können wir uns helfen. Ja? Und das ist für mich auch Familie, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und die zweite Sache damit dran verbunden, wir haben im Moment die fünf Werte uns nochmal angeguckt in der Gemeinde, ne, und durchgepredigt und kamen auf die Veränderung der Gesellschaft, ja, dass wir auch für Veränderung mit der Kirche und Gesellschaft. Und für mich ist es manchmal nicht griffbereit genug. Wie wollen wir das überhaupt angehen? Gerade wenn wir sehen, in welchen unruhigen Zeiten wir leben, gerade auf Hinfahrt geht es sehr weiter, jetzt gerade auch mit den Koalitionsverhandlungen und so. Was tun wir dazu bei und können dazu beitragen, wirklich auch Akzente zu setzen, auch wenn wir noch so klein sind, ja.
Das ist perfekt. Das sind genau die Gedanken, die wir uns stellen müssen. Ihr habt bestimmt eine E-Mail von einem Herrn Hans Penner bekommen. Ja? Und ihr habt bestimmt gelesen in den Mails, dass ich ein Satanist bin, ein Verführer, ein Verbrecher und so. Das solltet ihr gelesen haben, weil das steht da drin. Und die Frau Merkel wurde also bezeichnet, furchtbar. Jetzt, das sind alles Christen, die so schreiben. Und ich habe den Eindruck, also ich habe gemerkt, mich hat es mit der Zeit angegriffen, weil es viral wurde. Also am Montag schrieb Hans Penner, am Dienstag die 10 Leute, die auf seiner Liste waren, auch, und die haben immer munter draufgehauen auf mich. Und ich habe dann mal geschrieben, ich fürchte mich langsam, dass es von verbaler Gewalt zu physischer Gewalt geht. Und dann hat es aufgehört. Das war also, jetzt kommen nur noch jede Woche 2, 3 und nicht mehr täglich 10 bis 20. Und da schreibt mir der Christian Zacke, kennt ihr Christian Zacke? Der Schwabe in Dresden. Ja? Und der Christian schreibt mir, hey, Shitstorm, so schlimm und du, ich kann's, da, da, da. Ich, wenn du, sage mir, wie ich dir helfen könnte. Ich bin zu jeder Missetat bereit. Ja? Und ich habe ihm zurückgeschrieben, es wäre unter Umständen interessant, in der Vinja-Bewegung ein Forum Politik und Geschichte einzuführen. Er ist Historiker, ja, promovierter Historiker. Und ich habe so den Eindruck, vielleicht müssen wir uns wirklich einen Kopf machen, auch praktisch, was bedeutet das? Dann ist ja die Reaktion kam aufgrund meines Papiers. Das Papier habt ihr gekriegt, über Populismus, Nationalismus. Dann kam ERF und die baten mich, das vorzulesen. Die haben eine stündige Sendung gemacht. Und ich habe das ganze Papier vorgelesen. Ich habe keine Ahnung, wer sowas zuhören würde. Ich habe gedacht, die haben bestimmt eine Quote von 3,0 Personen oder -4. Aber auf jeden... Einer. Also sowas würde ich nie hören. Aber der ganze Shitstorm von Hans Penner und diesen Leuten, AfD, kam aufgrund dieser Sendung bei ERF. Und ich habe das Gefühl, wir müssen uns schon Gedanken machen. Wir können nicht nur uns als Opfer bewegen oder zurückschlagen. Das bringt nichts. Wir müssen uns mal einen Kopf machen. Was vertreten wir? Und vielleicht wäre es hilfreich, einige Historiker und Politiker aus unseren Kreisen, die würden sich da eine Nase draus machen. Jetzt in der Schweiz, als ich in der Vigne Bern war, habe ich also alle Braunen rausgepredigt. Fast. Einer ist geblieben. Der ist Spreber. Aber das ist ein Freund von mir. Aber da müssen wir uns überlegen, wo wir stehen. Und es wäre vielleicht interessant, mal so ein Wochenende zu diesem Thema anzuschieben. Nein, nein, ich habe ihm jetzt geschrieben, nicht erst in 2 Jahren.
Martin hat von ERF gesprochen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Jessica Gutenberger. Und zwar haben sie ja den Bülent, den Türken, mit dem sie dieses Sozialwerk begonnen haben. Und der kommt erst bei ERF. Und sie schreibt hier, also die schreiben, sein Hass auf Christen ist unermesslich. Ihnen gibt der Deutsch-Türke Bülent die Schuld am Scheitern seiner Ehe. Und so weiter und so fort. So ist die Einführung. Und sie schreibt, ERF hat gesagt, die Resonanz geht durch die Decke. Dabei ist der Film noch gar nicht gesendet. Noch nie so viel geteilt worden. Bülent bekommt zig Anfragen und Mails. Spannend. Er bekommt aber auch Drohungen. Und ich habe einfach gedacht, wenn ihr daran denkt, betet doch für die Gemeinde in München und speziell für Bülent, diesen Türken und seine Familie. Jesus, wir kommen zu dir und wir beten wirklich für all die Türken, die in unserem Land sind. Herr, dass du da durch dieses Geschehnis im ERF einen Durchbruch schenkst. Und wir danken dir, dass du selber deine Engel um Bülent und die ganze Geschichte da, dass du deine Engelsheere um sie herumstellst, dass du sie schützt, dass er Mut hat, wirklich dein Evangelium weiterzugeben. Seinen Landsleuten, die zum Teil in unserem Empfinden, in meinem Empfinden so resistent sind. Heiliger Geist, öffne du den Himmel. Komme du herab und begegne du dem türkischen Volk in Deutschland. Komme du mit deiner Kraft. Und Jesus, wir vertrauen dir, weil du selber den Weg gebahnt hast. Und ich bete auch für die Vineyard in München, dass du ihnen Schutz gibst, dass du den Michi und die Jessi, dass du ihnen Weisheit gibst, wie mit dem Ganzen umzugehen, wenn die Medien und was immer auf sie hereinbricht. Ich bete um deine göttliche Weisheit. Auch für Bülent, dass du ihm Weisheit schenkst und wer immer da gefordert ist. Schenke du ihnen schnell eine gute Art und Weise, wie sie Dinge verarbeiten, die auf sie zukommen. Danke, Jesus. Amen.